Genau. Jetzt hören wir die Predigt und ich würde vorher einfach nochmal beten, auch für Jens beten. Herr, danke für diese besonderen Zeiten, in denen wir dir auf besondere Art und Weise näher sein können, wie zum Beispiel im Lobpreis oder während der Predigt. Und Herr, ich wünsche mir, dass du wirklich spürbar anwesend bist, wenn Jens jetzt hier predigt, dass du durch deinen Geist, durch ihn zu uns sprichst. Dass deine Weisheit und deine Liebe durch die Worte von Jens in unser Herz fließen und wir dich erkennen. Auf einer tieferen Ebene erkennen und dich lieben lernen. Herr, bitte segne Jens, wenn er hier steht, gib ihm die richtigen Worte, gib ihm deinen Frieden, deine Klarheit, deine Sicht auf die Dinge. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen.
Wann hattest du das letzte Mal ein richtig gutes Gespräch? Okay, die Frage ist vielleicht etwas unpräzise gestellt, weil Gespräche unterschiedliche Qualitäten haben und vielleicht auch der eine sagt, das ist ein gutes Gespräch, wo der andere sagt, das war noch gar kein gutes Gespräch. Also ich zum Beispiel, wenn ich mich mit einem Freund über Fußball unterhalte oder über den hammermäßigen Kinofilm vom letzten Wochenende, dann ist das für mich ein gutes Gespräch. Worum es mir heute Morgen aber geht, ist vielleicht eher die Frage, wann hattest du das letzte Mal ein richtig tiefgründiges Gespräch? Ein Gespräch, wo du gemerkt hast, da verändert sich was. Da verändert sich was an deinem Fühlen, an deinem Denken, an deinem Handeln. Manchmal gibt es das ja, so Gespräche, die man nicht mehr vergisst. Gespräche, die einen bewegen, die vielleicht sowas sind wie ein Wendepunkt. In den beiden Bibelversen, über die ich heute Morgen sprechen möchte, da geht es genau um so ein Gespräch. Ein Gespräch, das einen Wendepunkt darstellt. Und man höre und staune, es ist ein Gespräch zwischen zwei Männern. In Johannes 3, in den Versen 1 bis 21, steht die Geschichte von Jesus und Nikodemus. Wie Jesus und Nikodemus sich begegnen. Dieser Nikodemus, das ist nicht irgendwer, sondern Nikodemus ist Pharisäer, Schriftgelehrter, ein gebildeter Mann, der sich in der Tora bestens auskennt. Einer, der ganz genau auf die Einhaltung der Gesetze achtet. Noch dazu Mitglied im Hohen Rat, also einer der höchsten 71 Männer im Staate Israel. Man könnte erwarten, wenn der mit Jesus reden will, dass der Jesus vorladen lässt. Oder dass er zumindest mit der Staatskarosse oder dem Staatsesel vorfährt. Nichts dergleichen macht Nikodemus. Nikodemus schleicht sich nachts zu Jesus. Nachts sicherlich auch deshalb, weil er einen gewissen Ruf zu verlieren hat, wenn er sich mit diesem Rabbi abgibt. Trotzdem kann es passieren, dass ihn nachts irgendjemand sieht, aber so wichtig ist ihm das Gespräch. So wichtig ist ihm das, dass er sich auf den Weg macht zu Jesus. Er hat nämlich verstanden, dass Jesus nicht nur irgendein Rabbi, nicht nur irgendein Lehrer ist, sondern dass er einer ist, der von Gott gesandt ist. An den Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, bemerkt er, dieser Mann ist anders, mit dem muss ich reden. Er spricht ihn zwar immer noch mit Rabbi, mit Lehrer an, aber er merkt, irgendwas ist da mehr. Und dann folgt so ein inhaltsvolles Gespräch, dass man daraus locker eine Predigtreihe machen könnte. Da geht es um Wiedergeburt, da geht es um Kreuzigung, da geht es um Rettung, um Gericht, wahrhaftiges und falsches Handeln. Eigentlich erklärt Jesus Nikodemus komplett, weshalb er auf dieser Welt ist. Was der Sinn und Zweck ist, dass Jesus da ist und dass er tatsächlich mehr ist als ein Lehrer. Ich möchte mich aber nur auf zwei Verse konzentrieren, nämlich auf die Verse 14 und 15. Zwei Verse, die schon eine ganze Menge Veränderung bewirken können. bei Nikodemus und hoffentlich auch bei uns. Ich lese uns aus der Luther-Übersetzung vor. Johannes 3, die Verse 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Nochmal. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Da das praktischerweise zwei Verse sind und ich mal gelernt habe, eine Predigt soll schön eingeteilt werden, teile ich das in die Verse 1 und 2 ein. Also, das erste, der Menschensohn muss erhöht werden, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Und dann der zweite Punkt, damit alle, die an den Menschensohn glauben, das ewige Leben haben. Also, der erste Punkt, die Geschichte mit der Schlange. Diese Geschichte, auf die Jesus hier anspielt, ist beim Auszug aus Ägypten passiert. Wie so oft passt dem Volk Israel dieser ganze Auszug nicht mehr. Sie meckern über das karge Essen, über die schlechte Reiseleitung und auch an Gott lassen sie kein gutes Haar. Lieber wären sie in Ägypten in der Gefangenschaft geblieben, als jetzt mit Mose durch die Wüste zu ziehen. Gott hört das nicht zum ersten Mal und ihm wird das Gemotze zu viel. Und deshalb schickt er giftige Schlangen. Und jeder, der von diesen Schlangen gebissen wird, stirbt an dem Gift. Das Volk sieht ein, dass es einen Fehler gemacht hat oder hat einfach tierische Angst und bittet Mose, bei Gott ein gutes Wort einzulegen. Mose bekommt auch von Gott eine Antwort. Gott lässt sich auf eine Art Kompromiss ein. Er sagt, okay, Mose, macht dir eine eiserne Schlange und steck die oben auf den Stab und halte den hoch, ganz hoch. Und jeder, der gebissen wird, der soll auf diese Schlange schauen. Und dann wird er nicht sterben, sondern am Leben bleiben. Gott nimmt nicht die Schlangen weg. Hätte er ja auch machen können. Wäre für mich erstmal das Naheliegendste. Ja, das Volk bittet und dann sagt Gott, okay, ich habe euch die Schlangen geschickt, Schlangen kommen wieder weg, alles wieder gut. Nein, die Schlangen bleiben. Aber Gott schenkt den Menschen eine Möglichkeit, damit umzugehen. Schenkt ihnen eine Möglichkeit, wie sie am Leben bleiben. Deshalb, weil er seine Menschen liebt, gibt er ihnen diese eiserne Schlange. Soweit die Vergleichsgeschichte aus dem Alten Testament. Die kannte Nikodemus als Schriftgelehrter natürlich genau und nur zu gut, mit all seinen Auslegungen und Ideen dahinter. Und jetzt baut Jesus genau darauf auf, als er erklärt, der Menschensohn muss erhöht werden, wie diese Schlange. Er, der Menschensohn, wird am Kreuz sterben, hoch oben auf Golgatha und hat damit die gleiche Wirkung für die Menschen wie die Schlange. Er rettet Leben. Ich kenne viele Menschen, die sich Gott gut vorstellen können, die glauben, dass es irgendwie Gott gibt. Aber mit Jesus können viele gar nichts anfangen. Ein Mensch, der auf der Erde lebt und am Schluss qualvoll am Kreuz stirbt, das wirkt für viele nicht wie ein Teil in einem göttlichen Heilsplan, sondern eher wie ein gescheiterter menschlicher Versuch. Was soll das mit dem Kreuz? Was soll das mit dem Tod? War das nötig? Das möchte ich mir mit euch ein bisschen genauer anschauen. Und da kommen wir nicht drum rum, uns dieses unangenehme Wörtchen Sünde anzugucken. Ja, hört man ja nicht gerne, ist aber in Bezug darauf dringend notwendig. Denn das Problem ist die Sünde, die Trennung zwischen Menschen und Gott. Wir Menschen heute schaffen es genauso wenig, wie die Menschen damals in Israel, nach Gottes eigentlicher Vorstellung zu leben. Mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu leben, das geht eigentlich nur ohne Sünde. Das schaffen wir Menschen aber nicht. Fehler im Zwischenmenschlichen, Fehler und Misstrauen in unserer Beziehung Gott gegenüber, die sind bei uns an der Tagesordnung, gehören zu unserem Alltag. Misstrauen, das eigentlich mit dem Tod bestraft werden müsste. Paulus fasst das im Römerbrief in einem einzigen Satz zusammen, sagt er, der Sünde sollt es der Tod. Das ist eigentlich das, was dran wäre. Der sündige Mensch und Gott passen eigentlich nicht zusammen. Und das kann als Konsequenz nur den Tod des Menschen haben, so martialisch es klingt. Wie schön wäre es, wenn wir uns da irgendwie selbst rausmanövrieren könnten. Wenn wir unsere Fehler, wenn wir unsere Sünde irgendwie selbst wieder gut machen könnten. So ein bisschen wie Baron Münchhausen, diese Geschichte, wo er sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf rauszieht. Gott mit meiner eigenen Leistung davon überzeugen, dass ich doch nicht so schlecht bin. Oder selbst dafür einstehen. Es muss ja nicht direkt mit dem eigenen Tod sein. Aber bereits im Alten Testament war klar, dieser Münchhausen-Trick, dass sich alleine reinwaschen, das funktioniert nicht. Und deshalb gab es bereits zu der Zeit, wo auch Nikodemus lebte, Möglichkeiten. Da gab es Opfer, wo Tiere, auch wertvolle Tiere, Gott geopfert wurden. Oder Yom Kippur, der Versöhnungstag, das höchste jüdische Fest, wo die ganze Schuld des Volkes symbolisch auf einen Ziegenbock gelegt wurde, der dann in die Wüste getrieben wurde, der Sündenbock. Aber diese Sachen, diese Opfer, die galten nur für das Volk Israel. Und die wurden immer und immer und immer wieder neu gebraucht. Blut, das immer wieder vergossen wurde, um Schuld zu sühnen. Durch Jesu Tod am Kreuz, durch seine Erhöhung, ist das ein für alle Mal geschehen. Er ist ein für alle Mal der Sündenbock für alle Menschen, nicht nur für die Israeliten. Er vergießt stellvertretend für uns sein Blut, für unsere Schuld. Die Todesstrafe, die eigentlich uns zustehen würde, die trägt er. Gott nimmt nicht die Sünde weg. Wäre ja wieder das Einfachste. Könnt ja sagen, Mensch, Gott, lass doch das mit der Sünde, ne, ist doch alles nicht so schlimm. Er nimmt die genauso wenig weg, wie er die Schlangen in der Geschichte vorher weggenommen hat. Aber er schafft einen Ausweg. Er schafft einen Ausweg, weil er uns Menschen unendlich liebt, weil er sich wünscht, mit uns zusammenzuleben, weil er Sehnsucht nach uns hat. Trotzdem bleibt der Unterschied, der heilige Gott und der sündige Mensch. Aber er schafft einen Weg, wie wir zusammenkommen, durch Jesus am Kreuz. Daher braucht es dieses Opfer, daher muss Jesus sterben. All das steckt drin in diesen paar wenigen Worten, die Jesus Nikodemus sagt. Und damit bin ich beim zweiten Teil, nämlich bei dem Ziel des Ganzen. Damit alle, die an den Menschensohn glauben, das ewige Leben haben. Jesu Gang ans Kreuz war kein Betriebsunfall, sondern der hatte ein ganz, ganz klares Ziel: Menschen retten. Alle, die an ihn glauben, haben das ewige Leben. Das Wort Glauben kann man zum Griechischen auch mit Vertrauen übersetzen. Und ich finde, das passt hier an der Stelle noch viel besser. Alle, die Jesus vertrauen, haben das ewige Leben. Vertrauen zeigt nämlich für mich nochmal mehr, es geht nicht um was Aktives. Es geht nicht um etwas, was wir machen können, sondern wir können nur vertrauen. Glaube hat für mich immer so ein bisschen was Aktives, immer so ein bisschen den Beigeschmack, wir können doch glauben. Ich kann was für mein Heil tun. Vertrauen klingt für mich anders. Ich kann mich nicht durch mein Handeln retten, sondern ich kann mich dadurch retten, dass ich mein Misstrauen gegen Vertrauen tausche. Mein Misstrauen Gott gegenüber ablege, dass er es vielleicht doch nicht gut mit mir meint. Mein Misstrauen Gott gegenüber ablege, dass Gott vielleicht doch nicht 100% machen kann. Mein Misstrauen ablegen, dass ich doch noch was dazu tun muss. Oft wäre uns das ja wesentlich lieber, wenn wir das selbst in der Hand hätten, wenn wir selbst was machen könnten. Und ich glaube, Nikodemus ging das ganz genauso. Der war Mitglied des Hohen Rates. Der war es gewohnt, anzupacken, Entscheidungen zu treffen, zu richten, Richtungen vorzugeben. Bei Jesus braucht er das nicht. Da muss er nicht aktiv sein. Bei Jesus reicht Vertrauen. Wie schaut es bei uns aus? bei mir und bei dir. Können wir vertrauen? 100%? Oder versuchen wir doch irgendwo unsere Taten, unsere guten Taten, unsere Spenden, unser Engagement in der Gemeinde bei Jesus anzubringen? Ich bin mir sicher, Gott freut sich tierisch über all diese Sachen. Aber ich glaube auch, dass es nichts ist, was nur ein kleines bisschen an unserem Seelenheil was tut. Ich glaube, wenn ich die Sachen nicht aus freier Dankbarkeit tue, sondern doch irgendwas an meiner Rettung tun will, dann schmälere ich damit Jesu Tat an Ostern. Dann stelle ich seinen Sieg über Tod und Sünde in Frage. Dann habe ich nicht das Vertrauen, dass Jesus 100% tun kann, dass Jesus alleine der ist, der mich zum ewigen Leben bringen kann. Das ewige Leben, das Wort oder die Wortkombination, die Johannes hier benutzt, die hat abschließend nochmal was Überraschendes. Beim ewigen Leben geht es nämlich nicht darum zu sagen, okay, ich habe das für die Zeit nach dem Tod klar gemacht, ich vertraue Jesus und damit weiß ich, wo es nach dem Tod hingeht, sondern er meint mit dem ewigen Leben ein Leben, das jetzt schon beginnt. Ein Leben in der göttlichen Wirklichkeit. Ein Leben hier bereits auf der Erde mit Gott zusammen, das mit dem Tod nicht endet. Also nicht erst ein Leben nach dem Tod, sondern ein Leben, das mit dem Tod nicht endet. Ich glaube, für Nikodemus war das eine ganz, ganz neue Perspektive. Wenn der Menschensohn für uns stirbt, dann brauche ich nicht mehr jedes Gesetz dreimal überprüfen, ob ich es übertrete oder nicht. Dann brauche ich nicht mehr in Angst vor Gott leben, sondern in der Gegenwart eines Gottes, der mich so sehr liebt, dass er sogar für mich stirbt. Das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus endet abrupt, ohne dass diese Rahmenhandlung des Gesprächs nochmal wieder auftaucht, ohne dass man hört, was macht denn Nikodemus nach diesem intensiven Gespräch. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Gespräch Nikodemus verändert hat. Noch nicht direkt in aller Öffentlichkeit, aber Stück für Stück in seinem Denken und in seinem Handeln. Nikodemus taucht im Johannesevangelium noch zweimal auf. Einmal in einer Diskussion mit anderen Pharisäern und da ist er schon ein Fürsprecher für Jesus. Da merkt man schon, er steht für Jesus ein. Er kommt ein bisschen aus seiner Deckung raus. Er ist nicht mehr der, der in der Nacht zu Jesus schleicht, sondern er ist schon der, der sich vorsichtig für Jesus einsetzt. Und das zweite Mal bei Jesu Grablegung. Bei Jesu Grablegung bringt er 100 Pfund Myrrhe. 100 Pfund Myrrhe, das ist eine ganze Menge, mit denen Jesus einbalsamiert wird. Eine Tat, die eher an ein Königsbegräbnis erinnert, als an das Begräbnis eines einfachen Lehrers. Für mich eine Bewegung, die da bei Nikodemus ist, eine Bewegung in seinem Leben, eine Bewegung hin zum Vertrauen und zum Erkennen, dass Jesus tatsächlich nicht nur ein Lehrer ist, sondern dass er der König ist. Nikodemus' Leben hat sich durch die Begegnung verändert. Und ich wünsche uns, dass es uns genauso geht, dass wir den Rest der Passionszeit und dann die Ostertage so erleben können, dass sie uns verändern und dass sie uns näher hinziehen zu Jesus. Dass unser Vertrauen in Jesus wächst und wir jetzt schon das ewige, mit Gott erfüllte Leben beginnen können. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Amen.